Hallo zurück bei Kontrafunk aktuell. Ein NATO-Manöver, US-Minentaucher, C4-Sprengung ausgelöst durch ein norwegisches Flugzeug. Die wichtigste Energieleitung nach Europa ist zerstört. So erzählt der US-amerikanische Investigativjournalist Seymour Hersh das Schicksal von Nord Stream 1 und 2. Sofort nach seiner Veröffentlichung vor rund einer Woche gab es aber auch massive Kritik an dieser Schilderung. Hersh würde sich nur auf eine Quelle beziehen und diese anonym halten, das ist der am häufigsten geäußerte Kritikpunkt. Über Investigativjournalismus sprechen wir nun mit Patrick Barb. Er arbeitete für den Norddeutschen Rundfunk und für die ARD. Er lehrte an einer Berliner Medienhochschule und in Kiel, veröffentlichte mehrere Bücher, unter anderem zum Tod von Uwe Barschel. Herr Barb, ich grüße Sie.
Hallo, Herr Gollm.
Die Darstellung von Seymour Hersh liest sich spannend. Er hat sie auch gestern Morgen in der Berliner Zeitung noch einmal bekräftigt. Ist das aus Ihrer Sicht glaubwürdig, was er beschreibt?
Das ist aus meiner Sicht glaubwürdig. Ich kenne Seymour Hersh persönlich. Ich habe ihn kennengelernt über meinen Freund und Co-Autor Robert H. Cavey, der mit Seymour Hersh in den 70er Jahren zusammengearbeitet hat. Damals ging es um das israelische Nuklearwaffenprogramm. Hersh, der Linke, hat mit dem konservativen Hakevi ein Rechercheteam gebildet. Damals war das noch denkbar, sodass man sozusagen die Kritik gleich im Rechercheteam implementiert hatte. Robert Hakevi hat darauf aufbauend das erste wichtige Buch über das israelische Atomwaffenprogramm geschrieben, Spectre of a Middle East, Eastern Holocaust, 1977 erschienen, und Hersh hat ebenfalls darüber publiziert. Und ich habe noch nie erlebt, dass Seymour Hersh ein Thema, eine Recherche von einer solchen Fallhöhe publiziert hat, ohne dass sich seine Angaben hinterher als wahr erwiesen haben.
Seymour Hersh gilt als Reporterlegende. Der zweite große Name in den USA ist Bob Woodward und der sagte am Montag, eine Menge Leute haben ihn gebeten, die Story nicht zu veröffentlichen, weil sie einfach nicht wahr ist.
Das sehe ich anders. Ich sehe hier die Leistungen von Bob Woodward in der Watergate-Affäre einerseits, sehe aber andererseits, dass er aus dem US-Militär kommt. Er war Offizier, bevor er Journalist geworden ist. Und ich denke, er hat hier ins Pentagon und zum Militär immer noch enge Verbindungen. Ich stehe hier klar auf der Seite von Hersh. Die gesamte amerikanische Presse schweigt, aus gutem Grund, denn dies kommt, wenn die Recherche stimmt, einer Kriegserklärung gegen den NATO-Partner Bundesrepublik Deutschland gleich.
Der häufigste Vorwurf gegen Hersh ist, er würde sich hier nur auf eine Quelle beziehen. Diese Quelle würde er auch anonym halten und das würde dem Zwei-Quellen-Prinzip widersprechen. Finden Sie das in diesem Fall legitim, also sowohl den Vorwurf als auch das Verzichten auf das Zwei-Quellen-Prinzip?
Mir fällt auf, dass die Kritiker von Hersh bisher noch nicht mit eigenständigen Recherchen hervorgetreten sind und sich teilweise selbst nicht an das Zwei-Quellen-Prinzip halten. Nun ist das Zwei-Quellen-Prinzip ein Kriterium von mehreren, um die Belastbarkeit einer anonymen Quelle zu überprüfen. Hier bin ich der Auffassung, dass Seymour Hersh, das geht in meinen Augen aus seiner Publikation hervor, mehrere Quellen gehabt hat, die er hinter der Formulierung eine hochrangige Quelle, die damit zu tun hat, verbirgt. Aber es gibt noch weitere Kriterien. Da ist zum einen einmal die Frage, ob die Quelle überhaupt Zugang gehabt hat zu den Informationen, die da angeboten werden. Und das lässt sich eindeutig bejahen. Die Quelle muss Zugang gehabt haben, denn die Angaben von Seymour Hersh in der Quelle sind sehr detailliert. Dann war der Informant Seymour Hersh auch persönlich bekannt. Das heißt, er konnte die Verlässlichkeit der Quelle überprüfen. Und die Quelle hatte auch einen klaren Interessenbezug. Denn in der US-Administration hat sich Präsident Biden mit drei harten Neokonservativen umgeben. Victoria Nuland, Anthony Blinken und der Sicherheitsberater Sullivan. Und es gibt Kreise im Pentagon und innerhalb der CIA, die das Risiko eines Übergreifens dieses Ukraine-Krieges in einen Atomkrieg als sehr hoch einschätzen. Und da gibt es zwei Linien und die Quelle gehört der Linie, die vor einer weiteren Eskalation warnt. Und man kann also hier den Interessenbezug der Quelle klar herausarbeiten. Man kann auch sagen, dass der Informant seine Angaben mit Dokumenten und überprüfbaren Fakten belegen kann, zumindest mit überprüfbaren Fakten im Augenblick. Um das herauszufinden, rate ich, einmal zwei Recherchereisen zu unternehmen, die eine nach Norwegen und die andere nach Panama in Florida, zu dieser Marinebasis. Und wenn Sie sich da aufhalten und Kontakte zu den Menschen finden, dann werden Ihnen Angaben, die in diese Richtung weisen, bestätigt werden. Im Übrigen ist es im Sicherheitsapparat, in der Sicherheitsfamilie der Vereinigten Staaten Konsens, dass diese Pipelines eine Gefahr für die Vereinigten Staaten und die Full-Spectrum-Dominance der Vereinigten Staaten darstellen. Man befürchtet, dass mit diesen Pipelines die Versorgung der Europäer sichergestellt werden kann jenseits der USA und die deutsche Wirtschaft einen Vorteil, einen ökonomischen Effizienz- und Preisvorteil erhält. Und hier muss ich sagen, die transatlantische Energiefalle ist zugeschnappt. Das sind ein paar Kriterien, die man da anlegen kann.
Die Hirsch-Version lautet ja im Juni die Sprengladung angebracht und dann Ende September mit einem Flugzeug einen Transponder abgeworfen haben und dann explodierte das. Direkt nach dem Anschlag hieß es aber auch, da seien ja US-amerikanische Kriegsschiffe unterwegs gewesen und die hätten das gemacht und das sei ja alles klar, es läge ja alles auf der Hand. Wie unterscheiden Sie in Ihrer Arbeit denn, was für Sie glaubwürdig ist? Hätte man ja damals schon sagen können, na sicher, das werden wohl die Schiffe gewesen sein.
Es geht nicht um Glaubwürdigkeit, sondern um das, was ich überprüfen kann. Ich habe hier in diesem Punkt keine eigenständigen Recherchen angestellt, habe einen anderen Schwerpunkt gesetzt und kann zu diesem Punkt nichts sagen. Also es geht nicht darum, was man glaubt, sondern es geht darum, was man rausfinden kann. Und dazu müssen beide Varianten überprüft werden. Und es geht nur, wenn ich Kontakt aufnehme zu Menschen, die mit diesen Dingen zu tun haben.
Mein Eindruck direkt nach diesem 26. September war, dass in den großen Medien es relativ schnell hieß, also die russischen Interessen an der Sprengung überwiegen, darum könnten das durchaus die Russen gewesen sein. In neuen oder alternativen Medien habe ich öfter gehört, die amerikanischen Interessen überwiegen und das müssen ja die Amerikaner gewesen sein. Und dann kamen diese Schiffe und es wirkte fast wie eine Gewissheit, dass das nur die Amerikaner gewesen sein können. Aber ist das nicht auch eine Vorverurteilung einer Partei, ohne dass man jegliche Beweise hat? Und sind die neuen Medien da auch nicht besser oder in Teilen sogar schlechter als die großen Medien?
Nein, die Aussage, dass die Russen ihre eigene Pipeline zerschießen, entbehrt jeder Logik. Sie können kein Interesse daran gehabt haben. Wenn man so argumentiert, müsste man ja sagen, im Grunde genommen, wenn Sie ein Angebot an Gas für die EU aufrechterhalten, dann können Sie ja noch ein gewisses Erpressungspotenzial aufbauen. Es ist ganz klar, dass die Amerikaner das größte Interesse gehabt haben, diese Pipeline zu stoppen. Und daraus hat ja auch Biden, daraus hat Victoria Nuland keinen Hehl gemacht. Und das konnte man auch immer wieder in der Sicherheitsfamilie der Vereinigten Staaten hören.
Herr Barb, durch wessen Hand starb Uwe Barschel?
Uwe Barschel starb unter Beteiligung mehrerer Geheimdienste. Der Tatort hinterlässt verwirrende Spuren. Den gibt's überhaupt nicht. Das ist ein Tatort, über den die Hühner gelaufen sind. Aber er starb nicht durch eigene Hand.
Eben gerade in diesem Fall auch im Geheimdienstumfeld recherchiert. Wie kommt man da an Quellen?
Im Grunde genommen genau so, wie man in anderen Geschäftsfeldern auch an Quellen herankommt. Man baut Kontakte auf und kümmert sich um Menschen, bevor man sie braucht. Und umso mehr werden Quellen sprechen, wenn man sie braucht, wenn man sich vorher als verlässlicher Gesprächspartner angeboten hat. Uns Robert Huckabee und mir kamen damals Insiderkenntnisse insoweit zugute, weil ich die Polizszene bis hin in die Geheimdienste hinein in Norddeutschland recht gut kenne. Ich war da sehr, sehr lange Reporter. Und Robert Huckabee war Teil der Sicherheitsfamilie der Vereinigten Staaten. Er war mehr als 10 Jahre Senior Advisor to the Pentagon und hatte mit diesen Dingen zu tun und kannte eben die Leute auch alle. Auch die in der CIA und in den Geheimdiensten. Und insoweit hatten wir Zugänge.
Wie verhindert man denn bei solcher Arbeit, dass man vielleicht selber zum Instrument von Geheimdiensten wird? Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass Geheimdienste clever sind und auch wissen, wie man auf Menschen Einfluss nehmen kann.
Ja, Sie können das nur verhindern durch eine Vielzahl von Quellen und Dokumenten, die Sie miteinander abgleichen. Und das haben wir auch getan. Wir haben international recherchiert, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch im Iran, in Frankreich, in Deutschland, in England, in der Schweiz. Und dann schaut man, wo gibt es Schnittmengen. Also wir haben immer wieder versucht, diese Pendelbewegung zu machen. Was könnte parat gewesen sein? Welche Quellen haben wir da? Und was sagen andere Länder dazu? Menschen, die auch mit diesen Dingen zu tun gehabt haben, wie der frühere iranische Staatschef Abul Hassan Banisadr, der vor wenigen Monaten gestorben ist.
Nach dem Text von Sima Hirsch wurde mittlerweile sein Wikipedia-Eintrag geändert. Vor wenigen Jahren wurde er noch gefeiert, beispielsweise in der Süddeutschen Zeitung noch 2019. Nun gilt er als seit Jahren umstritten. Was meinen Sie denn, wie werden künftige Generationen auf ihn blicken?
Sie werden sagen, der war seit Jahren umstritten, weil Recherche außerhalb des Internets heute zur Seltenheit geworden sind. Dies ist das Erste, was meine Studentinnen und Studenten bei mir gelernt haben. Das Internet ist ein Filter, der aussieht wie ein Fenster. Was man im Computer sieht, im Internet sieht, hat jemand anders irgendwo anders vorher hochgeladen, nach seinen Überlegungen und Interessen. Und deswegen lohnt es sich, Angaben zu überprüfen in der realen Welt. Und dazu brauche ich reale Kontakte. Der Versuch bei Recherchen, auf reale Kontakte hinzugehen, die Arbeit vor Ort zu machen, der ist selten geworden. Das hat etwas damit zu tun, dass sich im Journalismus die Produktionsverhältnisse mit Digitalisierung und Sparwellen verschlechtert haben. Immer weniger Leute müssen immer mehr machen. Und da fehlt die Zeit, um auf Menschen zuzugehen, Hintergrundgespräche zu führen, sich bekannt zu machen, sich anzubieten als ein Gesprächspartner, der niemals über Quellen spricht. So habe ich es gemacht und so bin ich natürlich auch an geheimdienstliche Quellen rangekommen. Die Menschen wandten sich an mich, weil sie wussten, ich verrate sie nicht. Recherchen am Telefon, Recherchen über Google funktionieren nicht.
Anerkannt und dann umstritten, da fällt mir noch jemand ein, nämlich Sie. Sie haben keine Studenten mehr. Warum lehren Sie nicht mehr?
Ich habe zwei Lehraufträge verloren, weil ich im Donbass recherchiert habe. Diese Recherche ist Teil eines Buchprojekts. Ich habe auf beiden Seiten der Front im Ukraine-Krieg Freunde. Ich habe diese Freunde aufgesucht, zunächst einmal im westlichen Teil der Ukraine, dann im russisch besetzten Teil. Und ich halte dies für zwingend, denn die Recherche vor Ort ermöglicht etwas, was am Schreibtisch und damit auch in Akademien oder in Redaktionen gar nicht geht. Das ist die Realitätsprobe. Und da muss man damit rechnen, dass manch liebgewonnenes Vorurteil an der Realität zerschellt, weil sich vor Ort die Dinge anders darstellen, als dies hier in der Zeitung steht oder man denkt, dass es so ist. Und das ist mir passiert. Ich habe auch an einer Pressekonferenz der örtlichen Militärbehörden teilgenommen. Das wurde mir angekreidet. Aber ich sage dazu, ich rede auch mit Russen. Und ich lasse nicht davon ab, weil ich seit 25 Jahren mit Russen rede. Darunter sind auch viele Freunde und Kollegen, die sehr kritisch zu Putin stehen. Und die lassen wir jetzt im Stich, oder was? Ich kann nur sagen, dieser Krieg wird am Verhandlungstisch enden. Oder wir fliegen alle in die Luft. Und deswegen kann man sich an den Gedanken gewöhnen, mit Russen reden zu müssen.
Der Sima Hirsch-Vorwurf gegen die USA liegt auf dem Tisch. Die Biden-Administration habe die Nord Stream Pipelines in die Luft sprengen lassen. Laut Hirsch seien involvierte Personen im Nachhinein schockiert darüber. Doch an diesen Vorwürfen gibt es auch Kritik. Ihm wird mangelnde journalistische Sorgfalt vorgeworfen. Darüber sprachen wir mit dem Investigativjournalisten Patrick Barb. Barb arbeitete für ARD und NDR. Er bildete Journalisten in Kiel und Berlin aus und in seinem aktuellen Buch gibt er sein Wissen über die Grundlagen des Berufs weiter. Das trägt den Titel Recherchieren, ein Werkzeugkasten zur Kritik der herrschenden Meinung. Herr Barb, danke für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen, Herr Golm.